Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Musikfolge hier bei Stay Forever. Und ich mache die natürlich nicht alleine, sondern mit meinen beiden wunderbaren Kollegen, zum einen dem guten Gunnar.
Hallo, hier ist Gunnar.
Und natürlich auch mit dabei Chris.
Hallo Fabian, der gute Gunnar und Chris. Schön, weiß ich schon, wo ich stehe. Alles klar.
Gedanklich war ich an dem Punkt, dass ich gedacht habe, okay, welche Zuschreibung gebe ich denn Chris jetzt? Der Gute hast du gerade schon gesagt, aber dann war diese Sekunde auch vorbei, in der es unangenehm geworden wäre, die Pause noch länger zu strecken. Dann habe ich gedacht, es ist einfach nur Chris heute Abend.
Bei der Begrüßung werden hier schon die Schüsse abgegeben. Also die Handschuhe werden überhaupt nicht mehr angezogen.
Das war nicht böse gemeint. Ich werde am Schluss, nachdem ich alle eure Stücke gehört habe und eure Beschreibungen dazu, nochmal überlegen, ob ich das Gute vielleicht nochmal neu vergeben möchte.
Oder behalten.
Ja, oder ich behalte es für mich tatsächlich.
Okay, ja, aber dann strenge ich mich jetzt an. Weil, wobei, ich meine, die Chance ist von Gunnar zu holen. Das ist ja nun das niedrigste Stöckchen, über das man springen kann. Aber ich strenge mich trotzdem an.
Was machen wir denn eigentlich hier? Falls ihr noch keine Musikfolge von uns gehört habt, das ist ja was, was wir eher so einmal im Jahr machen. Wir kommen hier zusammen. Jeder bringt 4 Musikstücke aus Videospielen mit, die er das ganze Jahr über liebevoll gesammelt hat auf einer Liste. Zwischendurch verwirft man mal wieder Titel, schreibt da was Neues rein, macht die Reihenfolge vielleicht mal neu, damit am Ende die allerschönsten 4 möglichen Stücke dabei rauskommen, um sie euch heute hier vorzustellen. Wir spielen die ein, immer abwechselnd. Also jeder darf ein Stück vorstellen, darf ein bisschen was dazu erzählen und dann dürfen die anderen jeweils auch noch kurz sagen, was sie vom jeweiligen Musikstück halten. Und ich würde sagen, da ich schon so viel geredet habe, möchte ich hier gar nicht den Anfang machen. Das darf heute der gute, der...
reibst das nochmal rein.
Der normale, der durchschnittliche Gunnar, wollte ich sagen.
Während Gunnar erzählt, muss man ja eh nicht unbedingt hinhören. Da hast du Gelegenheit, dir ein Adjektiv auszudenken.
Das ist so zwingend wegen der Alliteration mit dem guten Gunnar.
Ja.
Der krosse Chris, ja, weiß ich nicht, ob das so cool wäre.
Ja, cool hätte ich noch machen können, cool, aber weiß nicht, will man in unserem Alter noch cool sein? Ich weiß das nicht genau.
Und wenn ja, dann Chris?
Ja, ich nehme das. Wer kann es brauchen, wenn einer, dann doch der Chris.
So, wir fangen an mit meinem ersten Stück. Das ist ja ganz schön, dass ich hier schon ein bisschen die Tonalität setzen kann. Es ist aus dem Spiel Fallen London. Hand hoch, wer von euch beiden hat Fallen London gespielt?
Kannst es jetzt nicht sehen, aber ich hebe gerade meine Hand.
Oh, hast du?
Mhm, habe ich, ja.
Ah ja.
Aber nicht lang.
Ach, das heißt Fallen London. Ah, okay. Ich habe gedacht Fallout London. Aber okay, jetzt macht das alles viel mehr Sinn.
Wie bei den meisten würde mich interessieren, ob es bei dir auch so ist. Ich habe Sunless Sea gespielt, dann geguckt, was haben die denn eigentlich vorher gemacht, diese Leute, und bin dann bei Fallen London gelandet.
Ah ja, ich habe Fallen London eine ganze Weile gespielt und habe dann gedacht, boah, die bringen ein anderes Spiel raus, geil.
Okay.
Fallen London ist ein textbasiertes Browserspiel, textbasiertes Browser-Adventure-Spiel von 2009 von der Firma Fail Better Games, das schon seit 2009 ununterbrochen läuft und die Basiswelt darstellt für ihre anderen Spiele, namentlich Sunless Sea, Sunless Skies und Mask of the Rose. Und das hat die sensationellste Prämisse ever. Die Prämisse ist, im Jahr 1861 fällt London durch ein Loch in der Welt in eine unterirdische Höhle namens The Neath. In manchen anderen Varianten dieses Textes steht auch, es wird von Fledermäusen gestohlen, aber London ist in einer Höhle im Untergrund jetzt, das viktorianische London. Und an der Decke der Höhle funkeln Sterne, also es sind so Lebewesen, aber es sieht aus wie ein Sternenhimmel. Und da ist ein gigantisches Meer. Und daneben ist die Grenze und da beginnt die Hölle. Die Hölle ist da, einfach da, daneben an. Und die handeln dann mit den Teufeln, die Londoner. Und die kaufen dann Kohle aus der Hölle und geben denen dafür Seelen. Das ist alles eine so bizarre, abgefahrene, coole Welt. Egal, es geht ja gar nicht so sehr um das Spiel, es geht ja um die Musik. Das Spiel hat, ich meine, es ist ja nicht so üblich, dass so textbasierte Browserspiele einen elaboraten Soundtrack haben, aber es hat so einen ganz subtilen, stimmungsvollen, geheimnisvollen, düsteren Soundtrack, der das gar nicht dominiert, der die Kulisse mitsetzt. Das sind ja Lesestücke, die man da hat, ja, man liest viel in diesem Spiel und trifft dann ein paar Entscheidungen. Und diese Stimmung soll der Soundtrack nur unterstützen. Da ist keine Dramatik, keine Kampfmusik. Das soll dieses narrative Gewicht des Spiels einfach noch verstärken. Das Stück heißt Vale Garden Last Call. Und Vail Garden ist ein Stadtteil von London. Was sagt man über Vail Garden? Ein Zufluchtsort für Poeten, Prostituierte und anderes zwielichtiges Gesindel und die Heimat der berüchtigten singenden Alraune. Elderwick ist bekannt für seine Buchhändler, die ihresgleichen suchen. Und Hollow Street, dort findet man die besten Honighöhlen der gesamten Stadt. Das klingt gar nicht so düster wie geheimnisvolle, düstere Musik. Das hier ist nämlich die Erkennungsmusik einer Kneipe, nämlich der berühmten singenden Alraune, in der die dekadenten Poeten von Fallen London so abhängen und genialische Gedanken denken. Ist das nicht schön?
Ich finde das wirklich schön. Ich kannte jetzt weder das Spiel noch diese Musik, die du uns hier vorgespielt hast. Ich habe ein bisschen, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, weil das ist ja ein tolles Vorbild, für mich klingt es ein bisschen wie aus einem Fangame zu Monkey Island, wenn jemand sagt, hey, wir brauchen ein lustiges Stück für ein Spiel, was so ist wie Monkey Island. Also bin ich der Einzige, der an Piraten auch ein bisschen denkt bei diesem Stück?
Ja.
Wirklich? Ich höre mir das gerade nochmal an.
Es hat schon so einen beschwingten Vibe. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt piratisch ist, aber es ist eindeutig ein Ort, an dem gesungen wird und getrunken. So viel kann man, glaube ich, sagen.
Das stimmt. Aber auf den Kompromiss lasse ich mich ein. Ich habe kurz nochmal reingehört. Ich muss trotzdem an Piraten denken.
Ist ja auch in Ordnung. Du kannst denken, woran du möchtest, Fabian, wenn dich das in Piraten erinnert. Also für mich ist das diese Art von Musik. Du gehst durch eine dunkle Gasse, über so Kopfsteinpflaster in so einer britischen Stadt oder besser einer irischen Stadt, öffnest die Tür zu einem Pub und dann kommt dir diese Musik entgegen. Drin im Gastraum tanzen die Kobolde auf dem Tisch und trinken Guinness und in der Ecke steht Ed Sheeran und fiedelt dazu und dann mache ich die Tür wieder zu und gehe nach Hause.
Sehr schön. Wir hatten schon mal ein Stück von denselben Komponisten. Wir haben schon mal ein Stück aus Sun the Sea hier gespielt in der älteren Musikfolge.
Das war toll.
Das ist die Komponistin Marybeth Solomon und unterstützt von Brent Barkman. Die Marybeth Solomon ist schon eine ältere Kanadierin, die ansonsten Filmmusiken macht, aber hat jetzt nichts ganz Bekanntes gemacht. Und die hat mit ihrem Mann eine Musikproduktionsfirma, die die ganzen Spiele von Fail Better gemacht hat. Haben sonst keine Spiel-Soundtracks gemacht, eigentlich nur Filmmusik und die Fail Better-Sachen. So, das war's von mir. Nächster.
Ja, was ich dir jetzt lassen muss, Gunnar, du hast natürlich mit einem sehr originellen Spiel jetzt vorgelegt. Da kann ich nicht ganz mithalten. Bei mir geht es jetzt um ein bekannteres Spiel, nämlich Sonic the Hedgehog. Wir haben ja so ein Dokument. Dadurch, dass wir diese Musikfolgen nicht so häufig machen, würden wir natürlich nach jeder Folge wieder vergessen haben, 12 Monate später, was wir eigentlich schon mal gehört und besprochen haben. Dann habe ich da dieses Dokument durchsucht, habe da Sonic eingegeben, habe gedacht, hä, das kann nicht sein. Es muss doch irgendwann schon mal ein Sonic-Spiel in diesen 14 vorherigen Folgen aufgetaucht sein. Dem war aber nicht so. Und dann habe ich gedacht, na gut, das ist natürlich ein easy win für diese Folge, jetzt hier mal mit Sonic the Hedgehog anzukommen. Und natürlich, wenn man das noch nie behandelt hat in der Musikfolge, dann nimmt man auch das wohl bekannteste Stück vermutlich aller Sonic-Spiele. Und es ist das, was man direkt im ersten Level hört nach dem Titelbildschirm. Der Titelbildschirm hat auch schon einen schönen Track. Aber dann startet man das Spiel und ist in der sogenannten Green Hill Zone. Das ist eben auch das Thema dieser Green Hill Zone. Und alles, was man in diesem Level dann sieht, das ist relativ ikonisch. Also sowohl Sonic, der Igel, als auch die Gegner, die man hier trifft. Diese grün-braun zusammengebaute Welt, die Geschwindigkeit, in der hier alles passiert, die Loopings, durch die man rennt und eben auch die Musik, die wir dann hören. Und ich würde sagen, damit ihr ein besseres Gefühl dafür kommt, für den sehr unwahrscheinlichen Fall, dass ihr dieses Stück jetzt nicht schon längst in den Ohren habt, hören wir mal eben kurz rein. Ihr beide kanntet das natürlich auch schon. Das ist jetzt eine dumme Frage wahrscheinlich.
Wir haben eine Folge drüber gemacht, Fabian.
Ja, richtig. Das ist schon ein bisschen her. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob du dich noch daran erinnern würdest, Gunnar. Aber stimmt, wir haben eine Folge darüber gemacht. Und wenn ihr die gehört habt, dann haben wir damals wahrscheinlich auch darüber gesprochen, wer der Komponist dieses Spiels war. Komischerweise habe ich, bevor ich jetzt noch mal ein bisschen recherchiert habe, wieder gedacht, das wäre Yuzo Koshiro gewesen. Das ist ein anderer japanischer Komponist. Der hat aber dann nur in den 8-Bit-Portierungen des Sonic-Spiels den Soundtrack gemacht. Tatsächlich für die originale Mega Drive-Version war es ein Mann namens Masato Nakamura. Und der hat gar keine Videospielvorgeschichte, wie das häufig ist bei solchen Komponisten, gerade japanischer Videospiele, dass die da eben schon 10 Jahre arbeiten und schon an 17 anderen Spielen gearbeitet haben. Nein, der Nakamura, das ist ein Musiker, der außerhalb der Videospielwelt seinen Erfolg schon gefunden hatte zur damaligen Zeit. Der ist so gerade Anfang 30, als das Sonic fertiggestellt wird, so um 1990 rum, und ist Teil einer J-Pop-Band namens Dreams Come True. Die gibt es seit 1988, und jetzt würde man denken, na gut, wie viel werden die denn schon gemacht haben? Die hauen aber Alben damals im Akkord raus. Also die arbeiten schon so am 3. oder 4. Album zu der Zeit. Und dann wird er von Sega gefragt, hier, willst du nicht die Musik für Sonic machen? Und er hat nicht so richtig viel, mit dem er dann arbeiten kann und diese Musik macht. Er arbeitet auf Basis von Artworks, die ihm das Dev-Team gibt, und dadurch lässt er sich inspirieren. Und ich finde, gerade was die Green Hill Zone angeht, da hat er schon sehr, sehr gut die Dynamik und auch die Freude für mich und eben auch die Geschwindigkeit eingefangen, die dieses Spiel gerade am Anfang auszeichnen. Es gibt später ja auch Abschnitte im Spiel, da nimmt es sich auch ein bisschen zurück, es wird ein bisschen langsamer und die Musik spiegelt das dann auch wieder. Aber hier zum Auftakt finde ich das sehr, sehr passend, dass da eben einfach erstmal ja quasi Vollgas gegeben wird musikalisch.
Ja, das ist ein absoluter Klassiker. Ich habe das so oft gehört, dieses Stück beim Sonic-Spielen. Aber wie du schon sagtest, das passt halt echt gut zu den grünen Palmen und zu dem Meer. Und es ist so beschwingt und so melodisch. Es ist wirklich der perfekte Auftakt für das Spiel.
Wie ja auch der Level der perfekte Auftakt ist.
Total.
Besser wird's ja danach nicht mehr. Gemeinerweise, wenn man das so sagen darf.
Ja, es ist bestimmt Geschmackssache. Aber es ist sicherlich auch der Level, den ich mit Abstand am häufigsten gespielt habe. Und vielleicht nicht nur, weil er direkt am Anfang kommt.
Sehr schön, Fabian. Klassiker. Safe Play, würde ich sagen.
Absolut.
Ja, da Safe Play ist mein Stichwort. Hallo, hier bin ich. Nicht, was das Spiel angeht, aber was den Komponisten angeht. Denn ich fange heute an mit Rob Hubbard, einem der großen Komponisten der 8- und 16-Bit-Ära. Ich sag nur The Last V8 und Zoids und Commando und sowas. Und der ist ja 1989 von England in die USA gegangen, um bei Electronic Arts den Audiochef zu machen, als Komponist, als Audiotechniker, als Soundprogrammierer, und hat dann in den späten 80ern und 90ern auch die Soundtracks zu zahlreichen Spielen von EA geschrieben. Und eines seiner ersten Werke ist die Musik zum Kampfspiel Budokan aus dem Jahr 1989. Das kennen jetzt vermutlich nicht so viele. Das ist für DOS erschienen ursprünglich und wurde dann auf diverse andere Systeme portiert. Da gibt's drüben beim geschätzten Kollegen Paul und seinem Podcast Game Not Over eine sehr gute Folge zu Budokan. Deswegen gehe ich da jetzt nicht weiter drauf ein. Das Spiel reitet so ein bisschen auf der Faszination mit Martial Arts, die ja in den 80er Jahren in der Popkultur herumwabert. Aber das ist hier eine ernsthafte Simulation von verschiedenen Kampfsportarten, vor allem auch bewaffneten. Also Karate ist drin, aber halt auch sowas wie Kämpfen mit dem Bo-Stab und mit Nunchakus und sowas. Aber als Turnier, also als sportlicher Wettkampf. Und entsprechend haben wir jetzt hier auch keine fetzige Actionmusik, hau ihn um und so, sondern die Wettkämpfe sind im Gegenteil sogar komplett ohne Musik, da gibt es nur Soundeffekte. Und zwischen den Matches haben wir dann aber einige Stücke und es gibt natürlich eine Titelmelodie. Und die habe ich heute mitgebracht. Und die klingt genauso, wie es halt klingt, wenn westliche Komponisten so eine gefällige Melodie schreiben, die irgendwie fernöstlich klingen soll. Aber das erfüllt genau den Zweck, das setzt den Szenario-Rahmen, das geht gut ins Ohr, das bereitet uns ganz entspannt auf den sportlichen Wettbewerb vor, der dann folgt. Und hier ist die Titelmelodie von Budokan.
Ich finde, Chris, du hast jetzt in doppelter Hinsicht so ein bisschen tief gestapelt. Also zum einen war ich überrascht, dass du gesagt hast, dass das Spiel vielleicht nicht so bekannt ist, weil bei uns war das damals total angesagt. Wir haben das auf dem Amiga gehabt und haben das super oft gespielt. Und jetzt habe ich mich natürlich in den letzten 35 Jahren nicht mehr so eingehend mit Budokan beschäftigt, hätte aber immer gesagt, wenn ich den Namen höre, ah klar, das ist ein super bekanntes Spiel. Das hat bestimmt jeder auf seinem Amiga oder C64, nee, weiß ich gar nicht, ob es das da gab, oder auf einer der anderen Plattformen gehabt. Also ich fand das schon bekannt. Und dann hast du selber ja schon gesagt, ja, das ist so ein bisschen eine Musik, die jemand schreibt, wenn er den Auftrag bekommt, ein Spiel zu vertonen in so einem fernöstlichen Setting. Man kann das gut anhören, aber ich finde es so ein bisschen slow und da fehlt mir so ein bisschen so das Aktivieren. Gut, jetzt kommen wir auch gerade von Sonic, ich bin wahrscheinlich noch voller Adrenalin gerade. Und ich finde, wenn ein Stück so gesetzt daherkommt, dann müsste die Melodie richtig viel rausreißen, aber ich bin ganz ehrlich, so richtig schafft sie das dann für mich leider auch nicht.
Ich schreibe hier mit, ich rufe den Rob nachher an und sage ihm Bescheid.
Alles klar.
Ich habe ganz positive Erinnerungen an das Spiel. Ich habe es aber wie der Fabian auch auf dem Amiga gespielt. Und ich weiß es jetzt natürlich nach all den Jahren nicht mehr, aber bestimmt war da die Musik besser. Das ist ja immer so.
Das kann ich wiederum nicht beurteilen, weil ich habe es dort gespielt, worauf es auch gemacht wurde, nämlich auf dem DOS-PC.
Ja, keine Ahnung, ob die Musik noch aufgepeppt wurde. Meine Erinnerung reicht leider nicht so weit zurück. Aber ich finde das Stück sehr funktional für den Zweck und auch eigentlich ganz schön. Aber Rob Hubbard ist ja auch eh Safe Play.
Ja, ja, Safe Play. Fabian und ich lehnen uns noch nicht so weit aus dem Fenster wie du. Aber Gunnar, jetzt hast du ja wieder die Chance, hier mal ein gefälliges Stück rauszuhauen.
Ja, jetzt kommt ein Kracher von einem Spiel. Das Spiel heißt Putt Putt Goes to the Moon. Hand hoch, wer hat das gespielt? Christian natürlich.
Nee. Von den Putt-Putt-Spielen habe ich keins gespielt.
Ah, Fabian, du?
Also ich hatte ganz starke Assoziationen bei dem Titel. Ich hätte gewettet, das ist so ein englisches Jump'n'Run, sowas wie Dizzy von Codemasters mit einem Charakter, der eierförmig ist, finde ich, so klingt der Name, und der eben dann in so einem kleinen Jump'n'Run-Abenteuer auf den Mond reist. Hätte ich 80 Euro drauf gewettet, dass das sich hinter Putt-Putt Goes to the Moon verbirgt.
Echt? Gar keine Huhn-Assoziation?
Nein.
Na okay. Also Putt-Putt ist ein Auto, ein kleines blaues Auto, das kann sprechen.
Töff-Töff sozusagen.
Ein Töff-Töff, genau. Das ist dieses Geräusch, dieses Töff-Geräusch, das kleine Autos machen. Und das ist ein Point-and-Click-Adventure von 1993 von Ron Gilbert, von Humongous Entertainment. Also der Firma, die Ron Gilbert nach seiner Zeit bei Lucasfilm Games gegründet hat. Es gibt ja ganz viele Adventures, die er damals gemacht hat. Die ich gespielt habe, sind alle super auf ihre Art. Die sind alle clever gemacht, sehr interaktiv im Sinne von, man kann überall hinklicken und alles bewegt sich. Haben ganz coole Geschichten, ganz coole Rätsel und dies hier macht keine Ausnahme. Der Putt-Putt macht diese Reise, löst Rätsel, trifft neue Freunde und dann wieder zurück zur Erde. Das ist alles sehr schön. Die Musik ist auch ganz passend dazu. Alles so ein bisschen fröhlicher und fantasievoller. Die ist von einem der Großen, von George Sanger, das ist der berühmte Fat Man, also der tritt unter dem Namen Fat Man auf und der ist einer der großen Spielemusiker der 80er und 90er, hat auch diese Musik gemacht und diese Musik hat eine Besonderheit, weil der Fat Man beschreibt das so, dass er relativ freie Hand hatte von Ron Gilbert, da zu machen, was er will und er hat dann gedacht, er macht nicht eine typische Musik im Sinne von, ich setze mich vor ein Keyboard und spielen ein paar Sachen ein, die man dann irgendwie arrangiert, sondern er hat sich einen Grammy-gewinnenden Keyboarder geholt, Floyd Domino, seinen eigenen Bruder, der auch zwei Grammys gewonnen hat, Dave Sanger, und einen Hammond-Orgelspieler namens Nick Connolly, die alle keinen Computer bedienen konnten, aber die halt alle Musiker sind. Und die haben alle ihre Instrumente mitgebracht, bei sich zu Hause, er hat ein Studio zu Hause, er hat ihnen Notenblätter gegeben, er hat die Instrumente an den Computer angeschlossen und dann haben die diese Musik live eingespielt. Also da haben halt hochkarätige Musiker gesessen auf echten Instrumenten, so gejammt quasi und haben diese Musik eingespielt. Das sind alles einfache Stücke, aber die konnten auch ein bisschen reagieren, ein bisschen anpassen auf das, was die anderen gespielt haben und so. Und das ist eigentlich ganz schön nett. Und es gibt echt nicht viele Spiele, bei denen die Musik so entstanden ist, möchte ich sagen. Wir hören gleich ein Stück, das ist so ein bisschen der Titelsong und ich habe den auch deshalb ausgewählt, weil ich gerne Songs habe in Spielen. Also gesungene Lieder, das freut mich immer, wenn es das ist und nicht nur unterstützende Musik ist. Und hier haben wir ein gesungenes Lied und das spielen wir in der vollen, gloriosen Länge von 32 Sekunden aus. You're brave and you're cheerful, but could have been more careful. Hot pot goes to the moon. You were on the floor, but you put yourself in orbit. Hot pot goes to the moon. And when you get through, you'll have lots of fun, but we hope you'll come back soon. We're glad that you're happy, but put put make it snappy. Put put, come back from the moon. So, schön, wa?
Weißt du, wer das singt?
Chris O'Connell ist das. Aber wer das ist, weiß ich nicht.
Hat bestimmt auch Grammys gewonnen.
Wahrscheinlich.
Ich finde es sehr schön. Ist halt immer schon besonders, wenn in so einem Stück Gesang mit drin ist und es beschwingt, es ist fröhlich. Ich finde das sehr gelungen und es passt auch zu der Art von Spiel, die du uns vorher beschrieben hast.
Also du kriegst auf jeden Fall schon mal einen Punkt von mir, weil da ja eine Marimba drin ist, wenn ich das richtig gehört habe. Also diese Xylophon-Variante. Und ich finde das immer schön, wenn Instrumente in Liedern drin sind, die man nicht so häufig hört. Aber ansonsten würde ich sagen, ich finde drei Sachen gut an diesem Lied. Erstens, es ist kurz. Zweitens, nee, das war's schon, war doch nur eine Sache.
Oh, das ist gemein.
Ah, das ist ganz entzückend. Es könnte auch der Titelsong einer Kinderserie sein oder so. Es erfüllt seinen Zweck, wie du sagen würdest. Im Soundtrack kommt das auch nochmal vor als Instrumental. Da sieht man auch, dass es auch ohne den Gesang noch ganz gut funktioniert. Ah, das hätte man auch direkt hinten dran hängen können. Ist ja auch nur 32 Sekunden lang.
Ja, wenn ich gewusst hätte, mit welchem Stück du da jetzt um die Ecke kommst, dann hätte ich vielleicht mein nächstes Stück ein bisschen anders platziert, weil wir uns jetzt natürlich emotional ganz woanders hinbewegen werden. Wir gehen vom sehr Fröhlichen ins sehr Traurige. Und das ist jetzt, ich muss das kurz entsprechend anmoderieren und einordnen, weil ihr werdet mir das so oder so gleich wieder um die Ohren hauen. Das ist das eine Stück, das ich mir mal rauspicke, weil ich ja so eine Schwäche habe für diese sehr filmhaften Stücke, die eigentlich in einen Film gehören und eben nicht in ein Spiel, so wie ich hier auch Uncharted und sowas mitgebracht habe. Und es ist ein Spiel von David Cage. Und zwar ist es Heavy Rain. Und ich weiß, die Spiele, die David Cage gemacht hat in den letzten Jahren, die sind natürlich streitbar. Ich habe die alle gespielt. Die sind oft so ein bisschen dick aufgetragen und haben sehr viel Botschaft drin, die da transportiert werden soll mit allen Mitteln. Und dafür sind sie spielerisch häufig relativ dünn, weil das eben so wenig oder minimal interaktive Film-Adventures sind. Aber was man den Spielen lassen muss, die sahen schon immer für ihre Zeit toll aus und die hörten sich auch gut an. Die waren nicht nur gefällig produziert oder eben so, dass man sie sich gut anhören konnte zum Spiel, sondern auch Emotionen konnten die Musikstücke in den Spielen von David Cage auch immer gut erzeugen. Das Stück, was ich mitgebracht habe, heißt Painful Memories und das ist nicht der originellste Titel, aber zum Glück gehört der Titel ja nicht zum Bewertungsmaßstab für die Musik, die wir hier auswählen. Und man weiß aber natürlich schon, was da kommt. Das ist ein getragenes und ein trauriges Stück. Es ist so ein sehr fragiles Klavierstück, sehr dünn ansonsten, nicht viel drin und dran, wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, das könnte jeden Moment so auseinanderbrechen. Aber das ist natürlich bewusst so gemacht. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, hören wir uns einmal diese schmerzhaften Erinnerungen an.
Thank you.
Ja, komponiert wurde dieses Stück von einem Mann namens Norman Corbet. Das war ein kanadischer Komponist, der, das ist jetzt keine Überraschung in dem Fall, auch aus dem Fernseh- und Filmbereich kam. Der hat jetzt nicht an den allergrößten Filmen mitgearbeitet. Ich habe da mal so reingeschaut, was der gemacht hat. Das waren so Filme wie Screamers, so ein Science-Fiction-Film aus den mittleren 90ern oder später mal ein Film Napula, ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2004. Und so auf dem Niveau lagen diese Filme, also schon solide, aufwendige Produktionen, aber nicht so riesiges. Und der ist dann aber irgendwann auch zu den Spielmusiken gekommen und hat an mehreren Spielen von David Cage gearbeitet. Zuerst an Fahrenheit, was man vielleicht auch je nachdem, wo man herkommt, als Indigo Prophecy kennen mag. Und nach Heavy Rain später auch noch an Beyond Two Souls, was ein paar Jahre später rausgekommen ist. Leider, dessen Fertigstellung hat er gar nicht mehr erlebt. Der Herr Corbet ist an Krebs gestorben. Und dieses Painful Memories, was er gemacht hat, ist schon eins der bekanntesten und beliebtesten Stücke aus dem Heavy Rain, obwohl das eben so dünn ist und da so wenig dran ist. Ich finde, das ist ein Stück, was einen schon abholt, auf jeden Fall, und auch emotional berührt. Und natürlich lebt es sehr, sehr stark davon, dass man es verknüpft mit Momenten, die eben in diesem Spiel stattfinden. Und es ist eins der wenigen Stücke auf dem Soundtrack, die nicht das Thema eines bestimmten Charakters sind. Also Heavy Rain ist ja ein Spiel, was sehr stark um so ein kleines Ensemble an Figuren gestrickt ist, wo es dann darum geht, rauszufinden, wer hat denn eigentlich das Kind entführt und wer ist der Killer. Das ist hier nicht so und es gehört auch nicht zu einer bestimmten Action-Szene. Das Spiel hat ja so ein paar große Set-Pieces, die zwischendurch immer mal auftauchen, sondern es ist was, was an verschiedenen sehr, sehr emotionalen Stellen des Spiels auftaucht. Das kann je nach Spielverlauf ein bisschen anders sein, weil es ja in verschiedene Enden münden kann, das Spiel. Und ich möchte das hier nicht spoilern, aber wenn man weiß, okay, jetzt steht ungefähr der traurigstmögliche Ausgang meiner Entscheidung bevor, dann kann man sich sicher sein, dass dieses Stück gespielt wird. Und ich finde, zumindest in diesem Kontext funktioniert es dann auch.
Ja, ja.
Das ist gut, dass du das schon mit dazu gesagt hast, Fabian. Kannst du jetzt nichts dafür, aber ich bin kein großer Freund von reinen Pianostücken, die keine Begleitung haben, weil wenn das so reduziert ist auf ein Instrument, dann muss es wenigstens melodisch und harmonisch spannend sein, damit das trägt. Und das ist dieses Stück hier für mich nicht. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen gemein, weil, wie du schon zu Recht sagst, das muss man eigentlich im Kontext der Situation erleben. Also im Spiel, da trägt es ja eine bestimmte Situation. Und da funktioniert es dann auch. Wenn man es rauslöst, funktioniert es für mich zumindest leider nicht.
Das finde ich okay. Ich habe aus Gunnars Geräuschen eben auch schon gehört, dass er auch nicht begeistert ist.
Es klingt halt ein bisschen wie so eine Klavieretüde. Weißt du, so, wenn sich halt jemand, der gut Klavier kann und ein gutes harmonisches Gefühl hat, sich hinsetzt und einfach so frei spielt, ohne eine Melodie zu spielen, dann entsteht oft so ein Teppich an Klaviersound. Und so klingt das hier auch. Es ist ein sehr funktionales Stück, finde ich. Ist schon schön. Ich meine, es ist halt auch einfach ein schönes Instrument, das immer schön klingt. Aber ich meine, es ist halt aus einem David Cage-Spiel. Und wenn ich mal jemanden hasse, dann ist es David Cage. Also insofern, weiß ich nicht, Fabian, weiß ich nicht. Weit aus dem Fenster gelehnt hier mit einem Cage-Spiel aufzutauchen.
Also du weißt es, Gunnar, das Fahrenheit ist bald alt genug, dass wir es bei Stay Forever besprechen müssen.
Christian und ich haben neulich vor einem halben Jahr ganz kurz darüber diskutiert. Und wenn wir im selben Raum gewesen wären, wäre das Messer der nächste Schritt gewesen.
Und wir sagen hier nicht, wer wen erstochen hätte.
Naja, das ist, glaube ich, aus dem Verlauf jetzt schon ablesbar. Das heißt, du magst die Spiele gerne, Chris.
Ich mag zumindest Fahrenheit, das erste Drittel wie alle Menschen. Aber ich hätte lieben gern über Fahrenheit gesprochen. Und hatten wir in diesem Fall nicht schon mal, Fabian, wo wir uns dann die Hand über Dragon's Lair gereicht haben, also quasi über Gunnars Leiche. Und so machen wir das einfach wieder bei Fahrenheit, würde ich sagen.
Oh ja. Ich glaube, wir müssen es noch ein bisschen reifen lassen.
Ja, ja, das könnt ihr gerne machen. Aber ich will einen Meinungskasten haben, wie man früher sagte.
Werden hier schon Deals gemacht, in Blut unterschrieben.
Das ist ja so dysfunktional, das Zeug, was der macht. Naja, wurscht. Es ist ja nicht das Thema hier.
Wir runden das jetzt ab, indem ich nochmal sage, Heavy Rain fand ich beim ersten Durchspielen damals wirklich toll.
Ich auch.
Es würde mir heute wahrscheinlich auch anders gehen, aber ich fand das schon stark damals.
Ich fand's auch super.
Ein Spiel für Leute, die Spiele hassen, ne?
Wie gesagt, ich habe auch Dragon's Lair gerne gespielt.
Ich erkenne ein Muster, ihr habt schon recht.
Jetzt gehen wir doch mal weiter zu was Versöhnlichen, wo ihr zumindest wieder das Leuchten in den Augen bekommt, weil wir haben ja schon vorhin gehört, dass ihr Amiga-Kinder seid.
Oh ja.
Und da führe ich euch jetzt in die wohlige Welt des Amigas mit meinem nächsten Stück. Und ich muss kurz ausholen und sagen, Gunnar, wir haben ja schon mal über Oil Imperium gesprochen und da bei der Gelegenheit auch kurz über den Carsten Obarski, der die Musik dafür gemacht hat, und haben dann da auch im Vorbeigehen erwähnt, dass der ja den ersten Tracker für den Amiga erfunden hat, den Ultimate Sound Tracker, also diese Software, mit der man die Musik machen kann, die ja dann den Amiga quasi groß gemacht hat. Dieser Ultimate Soundtracker wird auch eine Weile kommerziell vertrieben und dann aber abgelöst von Pro Tracker vor allen Dingen und von anderen Programmen. Das Tolle an diesen Trackern ist, dass der eine Stärke von dem Soundchip des Amigas nutzt, der Paula, so heißt dieser Chip. Der kann ja 4-Kanal-Sound ausgeben auf Basis von Samples. Und diese Samples können also Instrumente sein und damit klingt das Ganze viel realistischer als der C64 und Co. mit dem SID-Chip, die ja Töne erzeugen müssen. Aber dieser Paula-Chip auf dem Amiga hat auch einen Nachteil. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob euch das so bewusst ist, aber das, was der C64 kann, nämlich wie ein Synthesizer Sounds selber generieren aus Wellenformen, also Dreieck, Sägezahnformen und so weiter, das kann der nicht, der Paula-Chip. Der kann halt auch wirklich nur Samples abspielen. Also diesen klassischen C64-Sound der Ära mit diesen Arpeggios vor allem, also diesen schnell hintereinander gespielten Triolen, das ist etwas, was auf dem Amiga so ohne weiteres nicht produzierbar ist, weil da einfach diese Oszillatoren fehlen. Und dementsprechend kann man zum Beispiel in der damaligen Zeit, also wir sind jetzt hier so späte 80er, Anfang 90er, auch nicht so ohne weiteres Musik vom C64 auf den Amiga portieren. Andersrum natürlich genauso schwierig, aber das wird dann halt anders klingen. Und dann gibt's aber damals, also in den späten 80ern, Menschen wie eben den Carsten Obarski, die vermissen auf dem Amiga diesen generierten Sound des C64 und die Flexibilität, die damit einhergeht. Und da gibt's im Jahr 1987 schon eine Lösung dafür. Das ist also das gleiche Jahr, in dem Obarski auch seinen Ultimate Soundtrack herausbringt. Da erscheint nämlich ein Programm namens Sonix von einer Firma namens Aegis. Das ist eigentlich ein Sequencer, also ein Programm, mit dem man Musikstücke erstellt. Kein Tracker, wie gesagt, das kommt ja erst mit dem Ultimate Soundtracker, sondern das sind Notenzeilen. Da machst du tatsächlich Noten in Zeilen auf deinem Bildschirm. Aber dieses Sonix kann Samples abspielen, und es kann Synthetic Instruments erzeugen. Also das ist dann eine abgespielte Tonspur von einem Sample und dazu generiert das Programm Tonfolgen, beziehungsweise kann man selber eingeben. Und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, wie das klingt in Sonix. Also man hört hier sehr deutlich, das ist ein Sample-Loop und darüber wird aber ein Instrument gespielt vom Amiga. Und ich sagte ja gerade schon, das kann der gar nicht. Also wie geht denn das? Naja, so ein Sample ist ja nichts anderes als eine Folge von Zahlen, die eine Kurvenform beschreiben. Und so eine Kurvenform, so eine Zahlenreihe kann man auch in einem Programm in Echtzeit definieren und den Amiga dann mit diesen Zahlen füttern. Zum Beispiel Zahlen, die eine Sinuswelle beschreiben. Und dieses so generierte Sample, das loopt man dann einfach und bingo, dann hat man einen Oszillator emuliert auf dem Amiga, wenn man so möchte. Und dieses so generierte Sample kann man dann auch wieder beliebig manipulieren, wie das eben dieses Sonix-Programm schon auf recht beeindruckende Art und Weise macht. Aber Sonix ist für Spiele ungeeignet. Da ist es nicht dafür gedacht, dafür ist es zu langsam. Und nachdem die Musikszene auf dem Amiga dann diese Tracker für sich entdeckt hat, entdecken sie als nächstes diese synthetischen Instrumente. Im Jahr 1989 gibt es eine ganze Reihe von Trackern, die auch solche Instrumente herstellen können. Aprosys aus Dänemark, Soundmon aus den Niederlanden, Fred Editor aus Frankreich und in Deutschland ist wieder Carsten Obarski vorne mit dabei. Der schreibt 1989 nämlich ein Tool namens SynthPack und da benutzt er Samples für die Percussion, aber die drei restlichen Spuren nutzt er für Synth-Instrumente. Und das wiederum, diese Technik kommt 1990 zum Einsatz in einem Actionspiel von Reline Software, das heißt Dieter 07, so ein Hubschrauber-Actionspiel. Und das hat zur Folge, dass dieser Soundtrack gar nicht nach Amiga klingt, sondern eigentlich nach einer C64-Melodie. Das hat diesen brummenden Bass, das hat diese Arpeggios eines 8-Bit-Chips, aber dazu halt die gesampelten Drums. Das klingt alt. Das ist richtig bizarr, auf diesem neuen Computer, der ja für seine gesampelten Sounds bekannt ist, auf einmal diese vertrauten alten Töne zu hören. Und das hören wir uns mal an. Das klingt so.
Ja, wild. Vor allen Dingen, wenn man es über Kopfhörer hört, dann sind die ganzen Schlaginstrumente, also die Beats sind links und die restlichen Instrumente sind rechts. Das klingt so irre, das macht mich ganz wuschig.
Das hat aber jetzt mit dieser Art der Sounderzeugung nichts zu tun.
Nee, es hat mit der Art Musik nichts zu tun. Das ist jetzt die Abmischung, die hier zufällig so ist, aber es ist ein bisschen lustig, weil früher hat man das ja meistens nicht mit Kopfhörer gehört. Ja, ist ganz cool. Klingt, wie du sagst, nicht nach Amiga, aber ist schon ein dramatisches Stück, finde ich.
Ja, ich bin froh, dass du das so gut hergeleitet hast, Chris, und das auch erklärt hast und selber schon gesagt hast, dass das nicht klingt wie Amiga, weil das war meine erste Assoziation auch. Und dann habe ich gedacht, hast du es vielleicht jetzt alles falsch in Erinnerung und Amiga-Spiele haben sich vielleicht doch so angehört? Dann habe ich nochmal schnell so geguckt, okay, Top C64-Songs und da reingehört und habe gedacht, nee, das stimmt schon, was ich denke, das klingt wie C64. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie bist du wohl auf dieses Spiel gekommen? Weil ich würde mich so einschätzen, dadurch, dass der Amiga bei uns so lange relevant war, dass ich von ganz, ganz vielen Amiga-Spielen schon mal gehört habe, aber nicht von Daito 07. Aber dieser originelle Weg über die Musik, der dich jetzt dahin geführt hat zu diesem Pick, der entschuldigt das natürlich, dass du da dieses Spiel jetzt ausgewählt hast. Das hast du wahrscheinlich ja nicht gemacht, weil es einer deiner Top 7 Amiga-Spiele war.
Nein, ich könnte nicht mal 7 Amiga-Spiele zusammenbringen, selbst wenn ich das wollte. Vielleicht ist es jetzt eins meiner Top 7 Amiga-Spiele. Nee, ich bin da über den Obarski hingekommen. Das Daito 07 gibt's auch auf dem C64. Und einer der Vorteile von dieser Art von Musikgenerierung, ich sagte es vorher, ist ja, dass theoretisch dann die Spiele gleich klingen können. Also die C64-Version könnte jetzt so klingen wie der Amiga. Ist aber nicht so in diesem Fall. Und es ist deswegen nicht so, weil die Portierung ein anderes Studio gemacht hat. Das wurde bei Rainbow Arts gemacht. Und deswegen hat der Rainbow Arts Hausmusiker Ramiro Vacas einen neuen Soundtrack für die C64-Version von Daito 07 geschrieben. Was ich echt schade finde, weil es wäre schön gewesen, wenn diese beiden Spiele gleich geklungen hätten.
Können wir nochmal bitte fürs Protokoll festhalten, dass das Daito 07 heißt, wegen Dieter?
Ja, jetzt musst du aber die ganze Geschichte erzählen, oder?
Das möchte ich auch gerne wissen. Das versteht ja niemand sonst.
Nee. Ich wollte es doch nur kurz andeuten. Ich weiß doch die ganze Geschichte gar nicht mehr.
Wir haben mit dem Menschen, nach dem das benannt ist, ein Interview geführt, der Gunnar und ich, das aber noch nicht veröffentlicht ist, das in unserer Schublade liegt für irgendwann mal für die Zukunft.
Im Giftschrank liegt das. Genau. Also ich finde, als kleinen Snack vorab zu wissen, dass Dieter bedeutet, finde ich, ist schon schön.
Dieter 07, perfekter Name für ein Spiel.
Ja, genau. So, ich habe eigentlich ein anderes Stück vorgesehen. Ich tausche jetzt schnell die Reihenfolge, weil mein viertes Stück passt besser zu diesem Stück. Deswegen sprechen wir jetzt kurz über die Musik von dem Spiel Beyond the Ice Palace. Beyond the Ice Palace ist ein Spiel von Elite Systems von 1988, ein Jump'n'Run. So ein Fantasy-Welt-Ding, Held, Geister, Monster, Kreaturen, Frieden fürs Königreich, bla bla bla. Es ist so ein bisschen wie Ghosts and Goblins im weitesten Sinne. Es ist ganz clever gemacht, sieht ganz gut aus. spielt sich auch gar nicht schlecht, soweit ich das in Erinnerung habe, ist aber nicht herausragend zu seiner Zeit gewesen. Schon aber ein Titel, den viele Leute mögen und es hat einen ganz schönen Soundtrack. Dazu kommen wir gleich noch. Aber das ist so ein Spiel, das war so in der zweiten oder dritten Reihe in meinem Kopf, ziemlich weit hinten, habe ich selten drüber nachgedacht. Und dann, Anfang des Jahres, wurde nach 36 Jahren eine Fortsetzung angekündigt.
Oh.
So, huch. Jawohl, Beyond the Ice Palace 2, ein Jump'n'Run auf Steam.
Das ist eine verpasste Chance. Sie hätten es Further Beyond the Ice Palace nennen
müssen. Genau, Beyonder. Ja. Und deswegen bin ich nochmal drauf aufmerksam geworden und so kam das dann hier in diese kleine Auswahl. Das Spiel ist noch nicht erschienen zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier auf Steam und im Epic Store sind aber die Einträge schon angelegt, aber es steht bis jetzt beim Erscheinungsdatum nur demnächst und es sieht auch nicht so aus, als wäre es ein Hammer-Spiel. Es ist halt ein Jump'n'Run, ist ja immer ein bisschen schwierig in dem heutigen Marktumfeld, sage ich mal. Aber naja, zu der damaligen Zeit hatte das einen sehr schönen Soundtrack, weil der ist nämlich von David Whittaker. Und David Whittaker ist einer der großen Engländer. Ich meine, wir haben Chris Hülsbeck. Schon okay.
Und Jochen Hippe.
Und Jochen Hippe, ja, und Hannes Seifert. Aber die Engländer, die haben halt massenhaft von diesen Komponisten, ja, Hubbard, Galway, David Whittaker. Und davon gibt es also wirklich viele tolle Sachen. Und ich bin da nochmal drauf gekommen, weil ich auch nochmal geschaut hatte, was es an interessanten ZX-Spectrum-Spielen gibt. Ich hatte mir das zuerst in der ZX-Spectrum-Version angehört. Die Engländer haben ja logischerweise viel für den heimischen Computer gemacht, für den ZX-Spectrum. Und der Whittaker, das ist schon so, wie du die Musik vorhin beschrieben hast vom C64. Der macht halt so diese typischen Sachen, die so nach dieser 8-Bit-Ära klingen, diese Arpeggios, diese aufgeteilten Akkorde. Alles ein bisschen fetzig und ein bisschen schnell und ganz viel da drauf, an dieser kompositorischen Leistung, ist drauf gezielt, die Hardware-Limitierung der damaligen Zeit zu kaschieren. Und das ist ja auch das, was diese Musik zu dieser Zeit so interessant macht und so memorabel. Und dies hier ist eins der schöneren Stücke dieser Zeit. Wir hören aber zur Ohrenschonung die Amiga-Variante, die ein bisschen gefälliger ist.
Das ist echt schön. Wir haben uns nicht abgesprochen, aber es ist toll, dass du das rausgesucht hast, weil das ist nochmal genau das Gleiche, was ich gerade erzählt habe. Das sind synthetische Instrumente auf dem Amiga, die der Whittaker da nutzt. Deswegen klingt das so C64-artig. Echt schön.
Ich glaube, das ist ein originalen ZX-Spectrum-Spiel oder zumindest kommt die Musik von da und dies hier ist einfach so eine Art von Portierung. Ich verstehe ja nicht so viel von Musik. Ich fand es nur ganz interessant. Bei der Recherche zum Whittaker habe ich jetzt zum wiederholten Mal gelesen, dass der keine Kompositionstools verwendet hat, sondern dass der sozusagen die Musik direkt als Zahlen und Zeichen in Assembler geschrieben hat mit so einem Machine Code Monitor. Mir ist nicht ganz klar, wie das funktioniert und was da der genaue Unterschied ist zu den Kompositionstools dieser Zeit. Aber es ist wohl nicht so, ne, dass er sich mit einem Instrument hingesetzt hat, irgendwas gespielt hat und dann da irgendwie mit Noten oder sowas hantiert hat, sondern das ist sozusagen programmierte Musik.
War das nicht die Art und Weise, wie in der Frühzeit von 8-Bit halt Musik gemacht wurde? Der Hülsbeck hatte ja berühmterweise sich auch erst sein eigenes Tool dann selbst geschrieben, nachdem er vorher genau das Gleiche gemacht hat. Also in der Ära vor diesen Programmiertools war das einfach die Art und Weise, wie man Musik gemacht hat.
Wahrscheinlich. Ich dachte schon, es gab immer noch irgendeine Ebene dazwischen, aber ich verstehe davon zu wenig. Ich hätte es gar nicht sagen sollen. Aber es wurde immer spezifisch als ein Whittaker-Spleen erwähnt. Aber vielleicht haben das auch andere gemacht.
Vielleicht hat er das noch zu einer Zeit gemacht, wo alle anderen schon in Cubase gearbeitet haben.
Seit wann gibt es noch mal Cubase? Bin ich ganz sicher, ob das so stimmt. Aber ja, vielleicht.
2015, keine Ahnung.
Ja gut, also wem der Name bekannt vorkommt, der Whittaker hat relativ viele ikonische, bekannte Stücke für den Amiga geschrieben und für andere Plattformen. Shadow of the Beast ist das bekannteste, hatten wir auch schon mal, glaube ich, in der Musikfolge. Und er hat auch den Soundtrack für das erste Speedball geschrieben von den Bitmap Brothers.
Apropos ikonische Spiele und Musikstücke. Ich würde für mein drittes Stück uns jetzt wieder nach Japan nochmal mitnehmen zu einem alten NES-Spiel. Es wird wieder actionreich und wie zum Auftakt bei Sonic bin ich auch hier bei einem Spiel, das wir schon besprochen haben, nämlich Contra von Konami, also quasi das, was wir zeitweise als Probotector gekannt haben, bevor es auch bei uns zu Contra wurde. Und ebenso wie bei Sonic habe ich mich auch hier für das erste Stück entschieden, das man nach Spielstart hört. Das ist das sogenannte Jungle Theme. Ich habe bewusst mich für die NES-Version entschieden, weil die mir eben so präsent ist, da ich die am meisten und wahrscheinlich auch am frühesten gespielt habe. Und bevor ich da jetzt noch ein bisschen weiter drauf eingehe, würde ich sagen, spielen wir das einfach auch schon mal kurz an. Ja, hat wahrscheinlich auch ungefähr jeder schon mal gehört, der sich zumindest am Rande mal mit Konsolenspielen und deren Musik beschäftigt hat. Es hat diese ganz berühmten ersten Sekunden, wo diese Einzeltöne, so diese musikalische Achterbahn rauf und runter huschen, bevor dann der Rest des Stückes einsetzt. Und auch hier gelingt es, abermals eine Parallele zu Sonic, ganz hervorragend gleich eine sehr große Dringlichkeit und ein Momentum aufzubauen und klarzumachen, okay, hier kommt ein sehr actionreiches Spiel und dieses Thema verdichtet relativ viel Inhalt in sehr, sehr kurze Zeit. Denn das Stück läuft dann so ein bisschen für etwa 15 Sekunden und dann kommt schon so ein spektakuläres Break. Ich finde, hier variiert das Spiel ganz gut seine Dynamik, um dann wieder Fahrt aufzunehmen. Und dann denkt man vielleicht zum ersten Mal schon, okay, jetzt loopt sich das schon, aber das passiert da noch gar nicht, sondern es gibt noch einen weiteren Spannungsaufbau. Und so nach etwa 40 Sekunden kommt der Höhepunkt mit diesen staccatoartigen Tönen, die man da im Hintergrund dann hört und die auch ganz bezeichnend für dieses berühmte Thema aus dem Actionspiel von Konami sind und ich kriege das einfach nicht aus dem Gedächtnis raus und ich muss sofort, wenn ich Contra höre, an dieses Stück denken und habe das dann wieder in den Ohren. Und ich habe dann mal geschaut auf dem NES, also in meiner Lieblingsversion, da hat das nicht ein einzelner Komponist verantwortet, sondern es war ein Gemeinschaftswerk von zwei Konami-Mitarbeitern namens Hidenori Maezawa und Kiyohiro Sada. Und das Stück, was sie hier zusammengezimmert haben, das ist grundsätzlich schon das gleiche wie in der Spielhallenversion, die es vorher schon gab, aber eben sehr umgebaut, um auf dieser NES-Hardware zu funktionieren. Und ich habe es schon gesagt, ich mag diese Version und damit meine ich nicht nur die Version des Spiels, sondern auch die Version dieses Stücks tatsächlich am liebsten. Wir können ja ganz kurz nochmal zum Vergleich auch die Arcade-Version hier einmal einspielen. Letzten Endes ist das natürlich Geschmackssache, aber ich finde sie auf dem NES noch etwas prägnanter und schöner. Für mich ist das quasi das Original und nicht die Arcade-Version, die es schon vorher gab. Und für die beiden Mitarbeiter, die ich eben genannt habe, für den Maezawa und den Sada, war das, was sie hier gemacht haben, so ein bisschen ihr täglich Brot. Ich habe da mal nachgeschaut und die waren beide zu der Zeit schon eine Weile bei Konami, also nicht super lang, aber haben schon an ein paar Spielen gearbeitet. Und ganz oft mussten die sich hinsetzen und dann hat jemand gesagt, ah, wir haben hier diesen super erfolgreichen Arcade-Automaten, den müssen wir irgendwie so hinkriegen und zurechtbiegen, dass der auf dem NES läuft, beziehungsweise auf dem Famicom in Japan. Und das war natürlich oft mit Kompromissen verbunden, weil die Hardware sich einfach signifikant unterscheidet und so Arcade-Automaten damals vergleichsweise performant noch waren. Und dann haben sich eben solche Menschen immer hingesetzt und geguckt, okay, wie können wir das auf dem NES zurechtbasteln, dass das funktioniert. Es gibt auch rein in Japan ein paar Famicom-Module, die haben später solche Spezialchips, wie sie auch unter anderem Konami dann entwickelt hat, die dafür sorgten, dass man einfach bessere Musik auf dieser Plattform machen konnte. Das war aber vergleichsweise teuer und vergleichsweise speziell. Deswegen ist das nie außerhalb Japans eingesetzt worden. Ich weiß offen gesagt nicht, wie viel Freude das so gemacht hat, immer hinzugehen und die Musik und generell solche Spiele auf eine schwächere Hardware zu portieren. Aber in dem Fall, finde ich, ist es wirklich exzellent gelungen. Das ist ein sehr schönes, treibendes, mitreißendes Stück. Finde das ganz, ganz toll. Der Maezawa und der Sada, die waren nicht mehr so super lange bei Konami, dann so tatsächlich nur bis Anfang der 90er und dann sind die ihre eigenen anderen Wege gegangen, haben aber lange noch Musik für Spiele auch weiter gemacht in der Folge. Aber hier schon eins ihrer frühen Highlights in dieser Portierung von Konami.
Tja, schöne Erklärung. Ziemlich umfangreiche, schöne Erklärung für einen relativ kurzes und simples Stück. Das ist natürlich ein Klassiker, ganz toll. Ich habe auch ganz angenehme Erinnerungen, wenn ich das höre. Aber mir fällt schon auf, dass hier der Christian und ich hart arbeiten, um hier neue Stücke reinzubringen und du einfach die bisherigen Folgen durchgehst und guckst, was du noch in deinen MP3-Foldern rumliegen hast. Weiß ich nicht.
Also ihr habt ja schon Musikfolgen ohne mich gemacht vorher, dass ihr einfach die offensichtlichen Glanzstücke des künstlerischen Videospielmusikschaffens ignoriert habt über Jahre. Das ist natürlich auch euch in erster Linie anzulasten, muss man sagen.
Sehr schön.
Ja, vielleicht liest du auch nur das von der Straße noch auf, was bei uns vom Karren gefallen ist. Das mag natürlich sein. Aber das ist schon ein Klassiker. Das NES ist ja jetzt auch, ich sag mal, kein Soundpowerhouse gewesen damals. Dafür ist das echt ein dichter Soundtrack. Und was mir an dem Stück besonders gut gefällt, ist die Bassline. Das ist ja hier so ein Trommelfeuerbass. Und das passt so gut zum Spielgeschehen. Also da verbindet sich Musik und das, was auf dem Bildschirm passiert, hervorragend. Das ist natürlich besonders schön.
Stimmt, sehr schöne Beobachtung noch, ja.
Nun, dann lass uns mal von dieser gefährlichen Insel runter und wohin gehen, wo es freundlicher ist. Wir reisen nach Liberty City. Wir gehen nach GTA 3. Denn da gibt es ja die Radiostationen, die berühmten, wenn man mit dem Auto rumfährt. Da hat jeder seinen Liebling, denke ich, ob Head Radio oder Lips 106 oder Rise FM oder sowas. Und einer meiner Lieblinge, wenn nicht sogar der Liebling, ist K-Jar, der Radiosender, wo von früh bis spät Dub gespielt wird, mit Horace the Pacifist Walsh als DJ. Im Spiel besteht dieser Sender nur aus 5 Songs. Die kommen alle vom gleichen Album, nämlich Scientist Rids the World of the Evil Curse of the Vampires. Ein Dub-Album von 1981 von Scientist mit echtem Namen Hopeton Overton Brown, der Aufnahmetechniker war. Aber in dem Musikstil Dub werden Aufnahmetechniker durch das Remixen von Reggae-Stücken ja selbst zu Musikkünstlern. Und so ist es hier in diesem Fall auch. Das Originalstück, das er da remixt, heißt You Are No Good von Michael Prophet von 1980. Und bei Scientist wird daraus dann das Lied Dance of the Vampires. Und das bildet auch den Auftakt von K-Jar, von dieser Radiostation. Und das habe ich mir hier rausgesucht, das habe ich mitgebracht. Was ich besonders gut fand, auch an GTA 3, war mal andere Musikstile zu hören in dieser Ära, als immer nur Big Beat oder House oder Grunge oder so theatralische Orchestermusik, was man halt in Spielen in der Zeit meistens hatte. Und hier war mal Dub drin, das fand ich schon sehr cool. Und ich mag nicht nur die Songs von K-Jar, den entspannten Groove von den Scientist-Songs, ich mag vor allen Dingen auch die Kommentare von Horace the Pacifist Walsh, der startet diesen Song zum Beispiel nach 30 Sekunden nochmal neu, weil er ihn so gerne hört. Oder in meinem Ausschnitt, das ist ein bisschen später im Song, da ruft er dann einfach dazwischen, Knowledge is king, man, so we love the scientist here on K-Jar. Und ich wusste damals, als ich GTA 3 gespielt habe, nicht, dass der Künstler Scientist heißt. Und dann dachte ich, ha, der Horace liebt Wissenschaftler. Das ist ja mal eine positive Botschaft, die hier im Radio gebracht wird. Also ich fand das rundum super. Und da hören wir jetzt mal rein und wippen mit.
Knowledge is king, knowledge is king, knowledge is king, man. So we love the scientists here on Kenja.
Ja, das ist ganz toll. So, mehr weiß ich nicht. Ich verstehe nichts von dieser Art von Musik, aber wenn ich es höre, gefällt es mir gut. Das muss reichen.
Ich habe mich auch sehr gut unterhalten gefühlt davon. Es ist natürlich auch der GTA 3 Soundtrack, der ist rundum klasse. Ich glaube, du würdest da gar kein schlechtes Stück drauf finden, weil wahrscheinlich da mehrere Mitarbeiter monatelang nur an der Zusammenstellung dieses Soundtracks für dieses große Spiel saßen. Find den Track, der ist sehr cool, sehr lässig, sehr entspannend. Ich kann mich da nur anschließen. Das ist eine sehr, sehr schöne Wahl tatsächlich.
Sehr gut. Ja, dann müssen wir uns jetzt alle anschnallen für die letzte Runde. Es kommen schon die letzten Stücke. Und da werden jetzt natürlich die Sahnestückchen rausgezogen, Gunnar. Dann mal los.
Hier wäre ja eigentlich mein Whittaker-Stück gekommen.
Du hast ja Glück gehabt, dass du getauscht hast.
Ich hatte tatsächlich vergessen, dass ich eigentlich noch einen Crowdpleaser ans Ende stellen wollte. Egal, ich habe noch was von Fat Man, von George Sanger. Ich hatte kurz überlegt, ob ich nicht einfach vier Stücke vom Fat Man mache und eine Art von Fat Man-Festspielen draus mache. Aber dann dachte ich, weiß ich nicht. Dann habe ich ja mein Pulver verschossen. Ich bringe den Fat Man nächstes Mal noch mit dem Soundtrack zu The Seventh Guest, der ganz, ganz, ganz toll ist. Hier haben wir noch was aus dem Spiel Wing Commander 2. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist so ein Weltraumkampfsimulator von Origin. Muss man, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Weltraumkampf gegen die Kirathi ist einfach der zweite Teil eines schon grundsätzlich gelungenen Spiels. Sieht alles ein bisschen besser aus, alles ganz hübsch. Storytelling und so weiter. Die Musik ist größtenteils von George Sanger, dem Fat Man, und seinem Team Fat. Das ist ja eine Komponistengruppe. Und zu dieser Komponistengruppe gehört Dave Gobert. Dave Gobert war der Komponist von Wing Commander 1. Und der wäre eigentlich die logische Wahl gewesen für Wing Commander 2. Aber der war mit anderen Projekten bei Team Fat beschäftigt, als dann der Auftrag von Origin kam für Wing 2. Und dann hat sich der Sänger gedacht, ach, oh, das mache ich mal selber. Das habe ich lange nicht mehr gemacht, das mache ich mal selber. Ich zitiere ihn mal ganz kurz, was er dazu geschrieben hat, sehr viel später. Ich war bereit, vom von Govert geleiteten John Williams Star Wars Feeling zu einer Mischung aus einem galoppierenden Danny Elfman Batman-ähnlichen Thema zu wechseln. Ich war vielleicht zu nah dran an Danny Elfman, so wie viele Komponisten seit dem Batman-Score. Und ich wollte das kombinieren mit etwas Abenteuerlichem und Triumphierendem, mit Elementen, die an alte Western- und Zweiter Weltkrieg-Filme erinnern, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich hatte eine große Vision, ein Hauptthema in diesem Stil, ein romantisches Thema, ein Blues-Thema und die Wing Commander 1-Themen von Dave, die sollten alle in eine einleitende Ouvertüre angedeutet und im gesamten Spiel auf unerwartete Weise miteinander verflochten werden. Wow, das ist mal eine Ansage. Wir hören mal das Main-Theme und gucken mal, ob wir das Gefühl haben, dass sich das bewahrheitet hat. Thank you. Ja, sagt euch mal.
Ja, als du Wing Commander 2 sagtest, da klingelt es natürlich bei mir. Also auch was die Akustik des Spiels angeht. Aber in erster Linie fällt mir dann immer wieder ein, ich fand das so beeindruckend, weil es da Sprachausgabe gab. Und die Leute in diesen schönen Zwischensequenzen miteinander geredet haben. Die Musik wäre mir gar nicht so im Gedächtnis gewesen. Und ich muss jetzt hier auch sagen, ich finde, das ist ein total gut gemachtes Stück. Das ist halt so epochale Space Opera, das soll jetzt nicht zu negativ klingen, ich finde es nicht so super bemerkenswert. Ich finde, es passt einfach zu einem Spiel wie Wing Commander 2, aber irgendwie habe ich nicht ganz so die Beziehung dazu gefunden.
Das ist genau das, was ich gerade mit theatralischer Orchestermusik meinte, als ich über GTA gesprochen habe, was man ja häufiger mal in Spielen hört. Aber da ist halt auch nichts gegen zu sagen. Das ist schön episch. Da ist gerade anständig auf den Pauken rumgehauen worden in dem Ausschnitt, den wir gehört haben. Völlig okay. Wing Commander 2 war eher ein tolles Spiel. Also passt.
Sanger hat hinterher erzählt, dass sie damals ja relativ viel für Origin gearbeitet haben und sie waren generell die Goldjungs der Musik in den USA für Games. In der Zeit hat aber Origin angefangen, die musikalische Verantwortung auf ihr internes Team zu verlagern. Das hieß vor allen Dingen, dass da Martin Galway eine starke Rolle gespielt hat, der aus England gekommen war, der Musiker von Codemasters, wie wir in der Micro Machines Folge besprochen haben. Und der hat diese Musik von dem Sänger und seinem Team halt komponieren lassen und hat aber auch noch andere Komponisten beauftragt und das dann zu einem Gesamtsoundtrack zusammengemixt, ohne dem Sänger was davon zu sagen. Und dann hat der Sänger einen richtigen Schock gekriegt, als das Spiel fertig war und er gesehen hat, dass er Musik drauf, die ich gar nicht gemacht habe. Und er hat dann das sehr schön später mit großer Altersweisheit so beschrieben, ich hatte die Enttäuschung einer Primadonna, nicht die ganze Bühne für mich allein zu haben. Aber er hat das dann natürlich mit Fassung genommen später. Und sieht das jetzt ein bisschen lässiger, hat aber auf Bandcamp nochmal vor relativ kurzer Zeit seine Version dieses Soundtracks veröffentlicht, ohne die Stücke der anderen Komponisten, nur seins, Fat Only, neu eingespielt und weiß ich nicht, vielleicht hat das doch an ihm genagt.
Ich schätze mal, er kann nicht so ohne weiteres Stücke von anderen Komponisten veröffentlichen.
Nein, kann er auch gar nicht, ja. Aber die Tatsache, dass er es nochmal veröffentlicht, so mit Fat Only und so, weiß ich nicht, vielleicht sagt das ja auch was.
Ja, okay. Mag sein.
Ja, apropos theatralische Musik. Ich habe da auch noch was mitgebracht zum Abschluss. Ich möchte einmal kurz zu meiner Verteidigung sagen, es kommt nicht aus einem Spiel, das wir schon besprochen haben, zumindest nicht unmittelbar.
Ja, gut, dass du diese Einschränkung noch gebracht hast.
Ja, ey, das ist ein ganz anderes Spiel, Chris.
Ja, okay.
Ich war jetzt schon kurz vor dem guten Chris, aber jetzt bist du doch wieder nur Chris.
Wollte ja nur diese kleine Anmerkung machen. Was weiß ich von dieser Spieleserie, Fabian? Dein Wort ist hier gesetzt.
Wir haben mal bei Super Stay Forever vor schon wirklich langer Zeit Soul Calibur besprochen. Ein hervorragendes Fighting Game von Bandai Namco, das in der Folge zu einer sehr erfolgreichen Serie wird, die bis heute 6 Hauptteile hervorgebracht hat. Und ich habe ein Stück aus dem 3. Teil mitgebracht. Der stammt aus 2005 und ist so ein bisschen ein Wendepunkt für diese Spielereihe oder zumindest so ein temporärer Wendepunkt, weil vorher ist das zu einer Multiplattform-Reihe geworden. Also der 2. Teil, den gab es für die PlayStation 2, für den GameCube und für die Xbox. Und da gab es auch so plattformspezifische Charaktere wie zum Beispiel Link in der GameCube-Version. Und der 3. Teil aus 2005, der geht dann voll auf die PlayStation 2. Was sicherlich für Sony damals eine große Sache ist. Es ist ja auch eine große Spielereihe. Und das Spiel kommt auch nicht mehr zuvorderst aus der Spielhalle. Das wird erst später, interessanterweise, für die Spielhalle portiert in einer erweiterten Version. Und wie das so oft ist bei solchen Sequels der damaligen Zeit, da macht man alles noch ein bisschen schöner, ein bisschen größer, man packt mehr rein. Das heißt, so wie ein paar Charaktere rausgeflogen sind, sind dafür umso mehr neue hinzugekommen. Und einer davon ist ein weiblicher Charakter namens Setsuka. Das ist eine Dame, die kämpft in einer Art Kimono, würde ich sagen. Und das Stück, was ich ausgewählt habe, ist ihr Thema, heißt aber nicht so, sondern dieses Stück heißt Ephemeral Dream. Das ist sowas wie der flüchtige Traum. Und bevor ich das noch ein bisschen weiter beschreibe, hören wir einmal rein, wie das klingt. Thank you. Ich weiß schon, was ihr beiden jetzt wieder auf den Lippen habt, um gegen dieses Stück vorzugehen, aber hear me out. Ich habe mir noch ganz viel Interessantes dazu überlegt und das hat gar nicht mal so viel mit der Musik zu tun. Denn ja, das ist so ein bisschen eine bombastischere Version von fernöstlicher Musik, die wir hier hören. Also quasi das, was die Leute für Budokan gemacht hätten, wenn sie damals schon die Mittel dazu gehabt hätten, dann hätte sich das so angehört. Also zum einen finde ich, das ist sehr gefällig. Also es fängt an und man ist da auch sofort drin. Und du hörst das Setting, wo wir hier unterwegs sind. Also die Spiele, die Soul Calibur-Spiele spielen ja alle in so einer Art fiktiven Mittelalter, wo aus der ganzen Welt verschiedene Figuren zusammenkommen. Und ich weiß hier schon, okay, dieser Charakter hat wohl irgendwie einen fernöstlichen Hintergrund. Aber ich finde, durch dieses Zusammenbringen mit diesem sehr bombastischen, mit diesem Hollywood-artigen, das spielt auch ein bisschen auf den Charakter an, den wir hier haben. Denn die Dame, die Setsuka, die trägt zwar einen Kimono und das wirkt so, als sei sie eine Japanerin. In ihrer Hintergrundgeschichte ist sie das aber nicht, sondern sie wächst zwar in Japan auf, sie ist aber nicht da geboren, sondern sie ist mal so ein bisschen eine Außenseiterin und lebt in so einer Art Zwiespalt zwischen westlichem und östlichem. Und das spiegelt sich auch, wenn man dann genau hinschaut, so das, was sie trägt, ist dann nicht wirklich ein Kimono, sondern ist auch anders gebunden. Und all solche kleinen Details. Und ich finde das schön. Also vielleicht interpretiere ich das alles auch nur gnadenlos jetzt hier in dieses Stück rein. Das könnt ihr dann auch gerne gleich sagen. Aber ich habe das für mich so gelesen und gehört. Und es ist für mich eines der schönsten Stücke. Und es ist eine Spielereihe, die generell sehr, sehr reich ist an wirklich guten Musikstücken. Die Soundtracks sind immer sehr, sehr umfangreich. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, es gibt viele Spiele aus dieser Reihe. Das heißt, es gibt auch super lange Bestenlisten, die man im Internet wälzen kann, wo Leute ihre persönlichen Top 38 Soul Calibur Songs nominieren. Und überall findest du eigentlich irgendwann mal diesen Ephemeral Dream mehr oder weniger weit oben. Er steht auch so in der typischen Tradition von Soul Calibur, also dieser Bombast, den wir hören. Das ist was, was es vorher schon gab und was auch später Bestandteil bleiben wird. Und das liegt sicherlich auch daran, dass es eine Konstanz über die Jahrzehnte hinweg in der Verantwortung der Musik für diese Spielereihe liegt. Bei Soul Calibur 3 sind es 3 Personen, die in den Credits auftauchen als Komponisten. Tatsächlich ist aber die zentrale Figur Junichi Nakatsuru. Der hat bei allen Teilen von Teil 1 bis zu Teil 6 vor ein paar Jahren mitgearbeitet und maßgeblichen Anteil daran gehabt, all diese vielen, vielen Dutzend Stücke zu prägen. Und ich finde, um das jetzt nochmal abzuschließen und nochmal eine Verteidigung gegen eure sich anschließenden Einwürfe aufzubauen, finde das gut, weil es ist kein Stück, was nur so auf dieses Pathos und Helden und Action setzt, sondern es hat auch eine ruhigere Komponente, vielleicht auch was leicht Melancholisches und eben dieser fernöstliche Einschlag, der damit reinkommt. Es ist wahrscheinlich nicht das komplexeste und tiefgründigste Musikstück, das man je in einem Spiel gehört hat, aber ich mag es sehr gerne und ich wollte auch mal, dass diese Spielereihe, die auch hier noch nie stattgefunden hat, einmal zu Ehren kommt.
Da hat nun das Intro von Soul Calibur 1 den weltbesten Power-Metal-Song, der je in einem Fighting-Game vorgekommen ist. Und du kommst hier mit?
Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte 3 Spiele mitgebracht, die wir schon besprochen haben. Dann wäre ja endgültig hier der Ofen aus gewesen für mich.
Aber ein tolles Stück. Also ich bin ja auch ein großer Fan der Soul Calibur-Spiele, insbesondere des ersten. Und die Musik dazu ist immer mehr als angemessen, würde ich sagen.
Das ist eine sehr neutrale Umschreibung, aber sie ist mehr als angemessen. Okay.
Christian hat doch jetzt hier angemessen als neuen Standard festgelegt, so.
Habe ich das?
Und da würde ich sagen, mehr als angemessen jetzt. Nee, ist ein schönes Stück, finde ich auch.
Ich finde es interessant, Fabian, wie du schon während der Vorstellung deines Stückes in so eine Verteidigungshaltung gegangen bist. So als wüsstest du schon, dass du gleich Prügel einstecken würdest, wie in einer Partie Soul Calibur 3. Aber so kommt es vielleicht gar nicht. Ich finde das nämlich echt schön, das Stück. Ich finde das auch immer schön, dass Musik gleich Bilder im Kopf erzeugt. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wenn das jetzt ein Film-Soundtrack wäre, dann wäre das die Szene, wo die Helden die lange Reise zur Burg des Bösewichts antreten. Und die Kamera zoomt raus bis zu den Wolken und man sieht von hoch oben die Montage, wie die Truppe erst durch den Wald reitet und dann durch den Sumpf und dann die Steppe. Und dann sieht man am Horizont die schwarzen Berge, auf denen sich dräuend die Festung des Schurken erhebt. Und die Helden nicken sich nochmal zu und geben dann ihren Pferden die Sporen. Aber das hat natürlich überhaupt nichts mit Soul Calibur zu tun und erst recht nichts mit Setsuka. Und ich gebe zu, das fällt mir ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie Setsuka zu diesem epischen Orchesterstück ihre Gegnerinnen mit dem Sonnenschirm verprügelt. Aber dann denke ich mir immer, naja gut, ist halt ein japanisches Spiel, ne? Vielleicht gibt's da auch einfach gar nichts zu verstehen. Ist halt einfach ein schönes Musikstück.
Ja, pass auf, aber was du nicht weißt, du urteilst jetzt hier sehr nach dem Äußeren. Die einzelnen Charaktere in Soul Calibur, die sind auch Klassen zugeschrieben. Und Setsuka ist in der Klasse ein Ninja. Und das lasse ich jetzt einfach mal zum Ende so stehen, weil wir beide wissen, Chris, ein Spiel, in dem Ninjas auftauchen, das kann keine schlechte Musik haben.
Okay, na gut, da hast du mir jetzt eine Brücke gebaut, über die ich auch drüber schreite, oben Kopfes, Fabian.
Auf dem Weg zur Burg.
Auf dem Weg zur Burg, um die musikalischen Feinde zur Strecke zu bringen. Das ist ja hier ein hartes Pflaster um die Kunst des Publikums. Und es ist zwar schon so, dass ich großes Vertrauen in mein bisheriges Line-Up habe, aber es kann ja jetzt nicht schaden, nochmal den Abräumer hinterher zu schicken. Und deswegen, um das Päckchen wasserdicht zu verschnüren, habe ich mich entschieden, jetzt ein bisschen zu betrügen. Also, das ist natürlich Auslegungssache.
Nee, es ist auf jeden Fall Betrug.
Mein Song ist eines der bekanntesten Stücke der 8-Bit-Ära überhaupt. Ist eigentlich eine Schande, dass das noch nicht dran war. Es geht um die Last Ninja-Serie, das hat Fabian ja gerade schon angedeutet mit dem Ninja-Verweis. Und wir hatten schon mal ein Stück aus Last Ninja in unserer Hörermusikfolge von 2017. Das war dann Wastelands aus dem ersten Last Ninja. Aber das Stück, das ich jetzt mitgebracht habe, das ich meine, das glaube ich noch bekannter ist als Wastelands, das stammt aus Last Ninja 2 und das ist natürlich Central Park. Und das stammt von Matt Gray. Da haben wir heute in dieser Folge echt die ganzen Granden dabei. Den David Whittaker, den Rob Hubbard, du hast vorhin den Martin Galway erwähnt, Gunnar. Jetzt haben wir hier Matt Gray. Also da sind sie wirklich alle im Schulterschluss. Und das ist ja im Original für den C64 erschienen. Aber jetzt kommen wir zu meinem kleinen Betrug. Denn dieses Stück ist schon im Original ein Brecher. Aber das gibt's inzwischen auch in Neuauflagen. Nicht zuletzt von Matt Gray selbst. Der hat ein Projekt namens Reformation, wo er alte Musikstücke neu aufnimmt, neu interpretiert. Und da ist dieses Stück schon mehrmals, ich glaube zweimal schon von ihm neu rausgebracht worden. Und die sind auch ganz toll, diese Neuauflagen von ihm. Aber meiner Meinung nach kommen die nicht an die ultimative Version von Central Park heran. Es gibt da nämlich einen fantastischen Remix davon von einem Künstler namens Luke Hash. Das ist ein Pole namens Lukas Polkowski. Der macht Chiptune-inspirierte Musik und der macht eben auch Remixes. Kann ich generell nur empfehlen, seine Musik. Und er hat eben auch das Central Park aus Last Ninja 2 remixed. Das ist genau wie das Original, auch ein fast 6 Minuten langes Stück. Ganz toll, ganz episch. Und wir hören uns da jetzt einen Ausschnitt draus an. Also hier ist Central Park im Luke Hash Remix.
Ja, der Track ist toll, da kann man nichts gegen sagen. Es ist natürlich, um das jetzt vorsichtig auszudrücken, es ist relativ weit weg von dem C64-Sound, den ich jetzt am ehesten mit Last Ninja verbinden würde in diesem Remix. Dennoch, es ist ein toller Remix.
Meinst du, das ist so schlimm wie Soul Calibur 3 zu nehmen statt dem Original?
Ich habe zumindest keinen Remix genommen, aber... Ich habe das jetzt gar nicht wertend gesagt. Wie gesagt, ich finde das einen schönen Pick, ich finde das auch einen guten Remix, aber es ist natürlich recht speziell, einen Remix zu haben, der ja schon auch eine akustische Veränderung hat.
Ja, was Fabian sagt, ist natürlich ein total fettes Stück. Also sowohl dieser sehr sensationelle Remix als auch das Original. Krasses Stück, voll super. Steht mit stellvertretend für meine Spielerkarriere gefühlt in meinem Kopf. ganz super, aber ist natürlich leider disqualifiziert wegen Remix und so, tut mir leid. Also leider heute nur 3 Stücke von Chris. Naja, hat's versucht, ist schon okay. Der krosse Chris.
Dann wird doch Put Put Goes to the Moon das Highlight dieser Folge bleiben.
Aber das ist doch gut, dass das auch am Ende stand. Dann können wir das noch gut rausschneiden jetzt einfach. Und dann ist das niemals passiert.
5 Minuten statisches Rauschen und dann verabschieden wir uns.
Ja, gut.
Ach, ich fand das wieder sehr schön. Das war eine sehr schöne Zusammenstellung.
Stimmt.
Also gerade bei Gunnar, also Put Put und Fall in London und so. Auch Beyond the Ice Palace. 3 Spiele, die ich gar nicht so präsent gehabt hätte. Ich finde sehr unerwartete Picks. Da war ich ein bisschen sehr offensichtlich unterwegs. Und Chris, würde ich sagen, so in der Mitte, was das angeht. Aber es hat für mich auf jeden Fall overall gereicht. Ich muss das natürlich jetzt auch sagen, um persönlich dieses Jahr hier zu beschließen, weil wir das gerade noch in den letzten Stunden des Jahres 2024 aufnehmen. Es hat für mich auch gereicht, Chris, dass ich sagen würde, du bist auch der gute Chris mit deinen Liedern heute gewesen.
Sehr gut, ja. Ich hatte ja Zeit, drüber nachzudenken und wollte mich jetzt verabschieden vom grandiosen Gunnar und dem fabelhaften Fabian.
Oh.
Und natürlich sagt auch der gute Chris tschüss an dieser Stelle.
Oder wolltest du lieber der Coole sein? Jetzt habe ich einfach Gute gesagt.
Der Charmante, der Charismatische. Nein, ich nehme das. Ich bin der coole Chris. Einverstanden.
Ach, schön. Das dürft ihr da draußen übrigens auch alles auf euch selbst beziehen. Ihr seid auch cool und gut und charmant und fabelhaft. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die Stücke und die Auswahl fandet, was ihr euch vielleicht für die nächste Folge wünschen würdet, ob eher die unbekannten Perlen oder doch die großen Blockbuster-Titel. Und ich denke, in etwa einem Jahr gibt es hier die nächste Musikfolge mit 12 weiteren wunderbaren Tracks für euch zum Anhören.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.